Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mein heutiger Gast sagt, nachhaltiges Investieren, das geht eigentlich nur mit einem Wasserfußabdruck. Was es damit auf sich hat und wie man Wasser in der Geldanlage mitdenkt, darüber wollen wir heute mal genauer sprechen. Ich sage herzlich willkommen, Walter Hartag, Head of Responsible Investments bei Erste Asset Management. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Herr Hartag, der Wasserfußabdruck, muss ich sagen, ist bei mir relativ unterrepräsentiert im Vergleich zum Beispiel zum CO2-Fußabdruck, über den wir sehr häufig sprechen, auch hier im Podcast häufig sprechen. Man hat auch den Eindruck, den messen sehr viele Unternehmen. Beim Wasserfußabdruck, zumindest meine Wahrnehmung, ist es deutlich weniger der Fall. Sie ermitteln den für die Unternehmen, in die Ihre Fonds investieren. Was zeigt der denn an?
Der Wasserfußabdruck besteht aus mehreren Komponenten, die ich auch gerne vorstelle, und sagt uns einerseits, wie effizient Unternehmen im Bereich Wassernutzung sind und andererseits, in welchen Regionen die Wasserentnahme stattfindet. Und anders als CO2 hat Wasser eine lokale Komponente. Das heißt, es gibt Regionen, die haben eine sehr hohe Wasserverfügbarkeit und andere Regionen, wo Wasserknappheit, Dürre herrscht. Und dementsprechend spielt diese regionale Komponente eine wichtige Zusatzinformation im Vergleich zu CO2, das eigentlich ein globales Thema ist.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Liter Wasser in, sagen wir, Kenia verbrauchen würde, wäre das ein schlechterer Abdruck, als wenn ich es in Deutschland verbrauche.
Genau. Und man kann die Länder selbst und sogar in Regionen unterteilen, in High-Stress-Region, Low-Stress-Region. Also es gibt in einem Land dann auch nochmal eine Unterteilung in unterschiedliche Gebiete.
Das klingt auch so, als sei es ein wenig komplexer als der CO2-Abdruck. Wo bekommen Sie denn die Daten her dafür?
Wir sind angewiesen an Research-Agenturen, weil wir ein sehr großes Universum an Unternehmen in meinem Team covern und analysieren und beziehen da die Daten von den führenden Rating-Anbietern und validieren die dann auch zusätzlich bei uns im Team und sehen, dass die Datenverfügbarkeit zwar zugenommen hat, aber noch immer eine Validierung erfordert.
Das heißt, im Vergleich zu CO2 wahrscheinlich auch da etwas schwieriger rankommen. Erheben die Unternehmen das selber auch?
CO2 wird von den Unternehmen selber erhoben, wird aber auch sehr viel im Markt geschätzt. Und das ist im Vergleich relativ leicht zu schätzen. Man kennt den Produktionsprozess, man kennt die Umsetzung und kann dann hochrechnen, was ist ungefähr an CO2-Komponenten. Wasserverbrauch ist regional sehr spezifisch und manche Unternehmen lassen sich da auch nicht wirklich gerne in die Karten reinschauen, wie effizient ihre Prozesse sind, wie viel Wasser sie brauchen und hat natürlich auch eben diese regionale Komponente.
Wie viele Unternehmen schauen Sie denn an unter diesem Fokus Wasser?
Wir schauen generell ein Universum von über 10.000 Unternehmen an. Und für die Unternehmen, für die wir Wasser haben, berücksichtigen wir das im Assessment. Das ist eigentlich schon mal ein guter erster Schritt, das überhaupt zu veröffentlichen. Und für die Unternehmen, die wir keine Daten haben, müssen wir von einem niedrigeren Branchendurchschnitt ausgehen. Und die haben nicht einmal die erste Aufgabe erledigt, dass man überhaupt sich bewusst ist, wie viel ist der Wasserverbrauch, weil ohne ihn zu messen, kann man ihn auch nicht managen.
Wieso haben Sie denn überhaupt begonnen, sich mit diesem Aspekt zu befassen und zu sagen, das nehmen wir jetzt mal als Kriterium auch für die Fonds und für die Investierbarkeit hinzu? Wie kommt man da drauf?
Das war vor 8 Jahren, zum Weltwassertag, wollten wir mehr als nur einen Blog schreiben, wie wichtig Wasser ist, welche Bedeutung das hat. In der Finanzbranche ist es wichtig, Fakten auch mit Zahlen zu hinterlegen. Und wir haben uns auf die Reise gemacht, geschaut, was gibt es eigentlich für Daten im Markt? Was gibt es von den Providern? Können wir die irgendwie kombinieren, um zu sehen, wie aussagekräftig die sind? Und haben uns dann, obwohl die Datenabdeckung damals noch sehr gering war, also unter die Hälfte der Unternehmen, die wir in unseren Fonds hatten, haben Daten reportet oder waren Daten verfügbar, uns entschieden, dennoch es zu veröffentlichen, um die Bedeutung aus Investorensicht zu unterstreichen und zu zeigen, das ist etwas, was auch für einen Investor wichtig ist. Und je besser die Datenverfügbarkeit ist, desto besser kann auch eine Anlageentscheidung getroffen werden und am Ende auch eine bessere Beurteilung des Unternehmens stattfinden.
Wenn Sie sagen, vor 8 Jahren, also sprich 2017, war weniger als die Hälfte in der Lage, Daten bereitzustellen. Der Weltwassertag ist ja immer im März, 22. März.
Genau.
Jetzt 8 Jahre später, was würden Sie denn sagen, wie hat sich das verändert? Ist da auch ein bisschen die Sensibilität vielleicht gewachsen in dem Thema?
definitiv. Also wir sehen, dass die Datenabdeckung mittlerweile bei über 70% ist. Für die Aktienfonds auf der Rentenseite sind schlechter die Datenverfügbarkeit, aber es hat zugenommen. Was noch fehlt, das heißt bei CO2, ist eine eindeutige Standardisierung. Das heißt, dass sich als Unternehmen nicht nur für einen Teilbereich einen Wasserverbrauch melde, sondern für den gesamten Bereich, dass ich bestimmte Standards einhalte. Was ist eine Wasserentnahme? Was ist ein Wasserverbrauch? Das gibt es Unterschiede. Wasserentnahme ist eigentlich alles Wasser, was ich aus der Leitung beziehe. Wasserverbrauch ist etwas, was ich konsumiere und nicht mehr zurückgebe. Und da gibt es Feinheiten und auch, was wir leider immer wieder beobachten, Fehler in den Messgrößen. Also es wird Kubikmeter verwechselt mit anderen Einheiten und dann können Fehler entstehen. Und da gibt es noch sehr viel Bedarf an händischer Nacharbeit leider.
Jetzt ist ja auch, kann ich mir vorstellen, wenn man sagt, wir hätten gerne neben den anderen Daten jetzt auch noch Daten zu Wasser, vielleicht die Freude auch mitunter etwas überschaubarer. Ja. Denn mit Reportings sind ja alle nun schon gut eingedeckt. Warum sollten Unternehmen das denn messen? Beziehungsweise welchen Anreiz kann man geben, zu sagen, bitte meldet jetzt auch noch Wasser an uns, ohne dass ihr uns anfangt zu hassen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass man Themen sequenziell abarbeitet. Jetzt lösen wir zuerst mal die Klimakrise und da hat sich CO2 als gute Messgröße etabliert, um den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel darzustellen und zu sehen, wie das die Erderwärmung beeinflusst. Und das Thema Wasser ist noch weniger zentral in den Köpfen. Biodiversität ist ein Thema, das jetzt immer stärker in den Medien vorkommt, vor allem weil wir starke Biodiversitätsverluste sehen. Es sind über 60% in den letzten Jahren an Arten verloren gegangen. Und das, was uns fehlt, ist so ein Vorlaufindikator. CO2 ist ein Vorlaufindikator, wie die Erderwärmung weitergehen wird. Im Bereich der Biodiversität messen wir zurzeit primär den Artenverlust. Und ein Vorlaufindikator, der sich hier in Zukunft anbieten könnte, wäre durchaus Wasser. Weil Wasser ist de facto Leben. Also man kann sich das wie eine Wüste vorstellen. Dort, wo es kein Wasser gibt, gibt es weder Menschenleben noch Natur, noch Pflanzen, noch Tiere. Und dieser enge Zusammenhang wird, das ist unsere Erwartungshaltung, dazu führen, dass die Bedeutung von Wasser jetzt eine ähnliche Bedeutung wie CO2 bekommen kann. Und aus Unternehmenssicht ist das ein Thema, die Wasserverknappung. Eine Beschreibung von Wasser, es gibt zu viel, es gibt zu wenig und es hat zu schlechte Qualität. Und das liegt daran, dass die Wassermenge selbst wird auch in Zukunft die gleiche sein auf der Erde. Das Wasser geht nicht verloren, das bleibt in unserer Atmosphäre, auf unserer Welt in gleicher Menge verfügbar. Aber die zeitliche, örtliche Verfügbarkeit und die Qualität ändern sich. Und durch den Klimawandel, durch die Erderwärmung, brauchen wir immer mehr Wasser. Wenn es wärmer ist, muss man mehr trinken, brauchen Pflanzen mehr Wasser. Die Produktionsprozesse, Mikrochips brauchen sehr viel Wasser und damit wird das Wasser auch immer knapper und teurer und spielt eine wirtschaftliche Bedeutung, wo meine Produktionsstätte ist und wie ich Wasser verfügbar habe in meinem Produktionsprozess, zu welchem Preis, zu welcher Menge, weil davon der gesamte Prozess abhängt.
Das heißt, es ist sozusagen mittelbar ein wirtschaftlicher Faktor, aber einer, der wahrscheinlich jetzt noch nicht so wahnsinnig präsent ist, weil zumindest im Moment das Problem vielleicht noch nicht so drückend ist. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, die Bedeutung steigt täglich. Es war in den letzten Jahren kein Thema, vor allem auch nicht in Europa. Wasserknappheit war uns eigentlich fremd. Zu viel Wasser haben wir leider sehr viel Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Auch das war lang kein Thema, aber Überschwemmungen werden immer mehr. Und Wasserknappheit wird genauso stark zunehmen. Davon ist leider auszugehen. Auch das hängt zusammen. Wenn die Temperatur steigt, kann die Luft mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, es regnet weniger oft, dafür umso stärker. Und dieser Starkregen trifft dann auf einen Boden, wenn er noch nicht versiegelt ist, der dann steinhart und trocken ist und das Wasser nicht als Grundwasser gespeichert werden kann, verloren geht. Und das führt dazu, diese ganzen Faktoren mit einer wachsenden Weltbevölkerung, dass das Thema zunehmen wird. Wir sehen aber, dass Unternehmen das auch erkennen. Also dass gerade die Unternehmen, also Mikrochips, Intel zum Beispiel, ist sich bewusst, wie abhängig sie von ganz sauberem Wasser sind und haben natürlich dann auch finanzielle Anreize, das Wasser, das sie entnehmen, in einem geschlossenen Kreislauf zu halten, wieder zu verwerten und dadurch den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Das heißt, man kann sagen, in bestimmten Branchen wird dieses Wasserreporting wahrscheinlich Teil des Risikomanagements dann
perspektivisch. Richtig, absolut. In anderen Branchen wie der Landwirtschaft sind wir da noch weit hinterher. Man kann durchaus sagen, dass Wasser eines der stärksten subventionierten Güter ist. Also in der Landwirtschaft ist Wasser oftmals gratis verfügbar, unter Anführungszeichen. Es gibt einen Brunnen oder einen Wasseranschluss. Und durch diese freie Verfügbarkeit ist das Interesse, Wasser zu sparen, natürlich auch geringer. Und wenn Wasser einen Preis bekommt, entsteht natürlich ein viel höherer Anreiz, das auch effizient zu nutzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder dem Wasser einen höheren Preis zu geben oder Regularien vorzuschreiben, wie das Wasser zu nutzen ist. Aber komplett dieses außer Acht zu lassen, geht leider nicht, weil die Landwirtschaft doch 70% des Wasserverbrauchs ausmacht, global.
Jetzt gibt es ja einige Branchen, wo von Natur aus der Wasserverbrauch höher ist als in anderen. Wenn ich jetzt an die Textilbranche zum Beispiel denke und ich kaufe ein Baumwoll-T-Shirt, allein die Baumwolle ist ja schon mal gewässert worden. Was heißt das jetzt mit Blick auf die Investierbarkeit zum Beispiel bei Ihnen in den Fonds? Also Sie haben ja dann bestimmte Branchen, wo Sie wissen, da kommen dann höhere Werte bei raus oder der Wasserfußabdruck ist größer. Wie fließt das in Ihre Bewertung ein und letztlich auch in die Portfoliogestaltung?
Wir haben generell einen Best-in-Class-Ansatz. Das ist in der Nachhaltigkeitsbranche auch sehr üblich, dass man sich anschaut, wer sind die Besten der Branche. Das Problem ist, wenn wir sagen, wir lassen bestimmte Branchen jetzt aus Wassersicht komplett außen vor, haben die auch weniger Anreiz, sich zu verbessern, wenn das jeder so machen würde. Und stattdessen schauen wir uns an, was ist Best Practice, was ist die Wasserintensität und für wie viel Umsatz brauche ich wie viel Wasser und wie ist das Wassermanagement, gibt es Zukunftsziele, gibt es Reduktionsziele und wie detailliert ist das Reporting. Und dadurch, dass man dann gezielt in jene Unternehmen investiert, ist nur ein Aspekt von der Nachhaltigkeitsbeurteilung, aber ein wichtiger. Und indem man gezielt in jene Unternehmen investiert, die hier besonders gut abschneiden, setzt man auch einen Anreiz für die, die weniger gut sind, diesem Beispiel zu folgen. Und da reicht das Investment aber nicht alleine. Da benötigt es auch viel Dialog, Austausch mit den Unternehmen, um sie auf diese Themen aufmerksam zu machen.
Das wollte ich gerade sagen. Gehen Sie mit Nachzüglern ins Gespräch? Und wie zugänglich sind die Unternehmen da auch für diesen Aspekt? Gibt es da auch welche, die sagen, um Gottes Willen jetzt noch ein Aspekt mehr? Oder ist da schon eine Offenheit da?
Also wir wenden das Konzept dieser finanziellen Materialität an. Also wir schauen bewusst, in welchen Sektoren spielt Wasser eine finanzielle Rolle und erwarten uns dadurch natürlich schon auch Interesse des Unternehmens, um zu sehen, wie schneiden sie im Peer-Group-Vergleich ab. Und gerade in lokalen Unternehmen haben wir einen relativ leichteren Zugang. In Unternehmen, die jetzt global ausgerichtet sind oder aus den USA operieren, sind wir in Investorenallianzen aktiv. Das heißt, wir schließen uns mit anderen Investoren zusammen, um gemeinsam diese Themen auf die Agenda zu bringen und sehen durchaus weiterhin Interesse. Also es läuft dann nicht immer unter dem bösen Wort ESG, sondern Ressourceneffizienz, was das Thema ja auch perfekt beschreibt und eigentlich im Interesse jeden Anteilseigner ist des Unternehmens, unabhängig davon, wie moralische Vorstellungen gelagert sind.
Jetzt gibt es ja immer auch so ein bisschen diese Debatte, fokussieren wir zu viel auf die schon best in class sind oder die schon wirklich gute Fortschritte erzielt haben und zu wenig auf die vielleicht noch auf dem Weg sind im Sinne einer Transition oder da auf dem Pfad unterwegs sind. Wie gehen Sie damit um? Investieren Sie auch in Unternehmen, wo Sie sagen, die sind auf dem Weg oder die entwickeln vielleicht Lösungen, um es einfacher zu machen? Wie findet man da die Balance?
Wir haben dazu unterschiedliche Produktschienen und unterschiedliche Vorstellungen, wie wir ESG umsetzen. Und unabhängig von diesen Produktschienen eine einzige Nachhaltigkeitspolicy zu unserer Stimmrechtsausübung. Und in Impact-Fonds, wie Sie richtig sagen, haben Sie natürlich Fonds, die schon zu den Besten gehören, einen positiven Beitrag leisten. Wir haben Fonds, die mit bestimmten Siegel zertifiziert sind, die ebenfalls in die beste Hälfte ihrer Branche investieren müssen. Und daneben auch sogenannte Transition-Fonds, die auch Nachzüge zulassen. Und indem wir auch in diese Felder investieren, ermöglicht es uns auch einen Dialog. Es ist völlig richtig, wenn wir ausschließlich in die schon guten Unternehmen investieren, gibt es natürlich auch eine Rotation, aber es sind nicht immer die Besten, wie man das aus der Schule kennt. Das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Haben wir aber durch diese Breite, dass wir für alle unsere Anteilsscheine die Stimmrechte ausüben, die Möglichkeit, hier auch bei kontroverseren Unternehmen unser Stimmrecht geltend zu machen.
Würden Sie Unternehmen aussortieren oder gibt es da irgendwelche Red Flags? Oder vielleicht, wenn Sie sagen, da finden wir überhaupt keine Daten, ist das dann ein Ausschlusskriterium?
Ausschlusskriterium wäre zu hart, also das alleine wäre noch kein Ausschlusskriterium, aber es verändert die Gesamtbeurteilung. Je nach Branche kann das ein unterschiedliches Gewicht haben und gerade in wasserintensiven Branchen kann das dann die Gesamtbewertung nach unten ziehen und zu einer Nichtinvestierbarkeit führen für unsere nachhaltigen, ganzen, also dunkelgrünen Produkte, die zum Ziel haben, in die beste Hälfte ihrer Branche zu investieren, kann das dann nicht ausreichen. Aber wir schauen uns mehr als nur Wasser an, das ist auch wichtig zu erwähnen. Wir schauen uns natürlich auch an, wie gut die Governance-Praktiken sind, wie gut die mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie attraktiv als Arbeitgeber sind. Also es gibt mehr Felder in einer Nachhaltigkeitsbeurteilung als Wasser.
Jetzt ist ja immer die Frage, merkt man einen Abschlag oder einen Zuschlag an Renditepunkten bei ESG-Produkten im Vergleich zu den Nicht-ESG-Produkten? Wie schätzen Sie das ein? Wie sehen Sie das?
Das hängt natürlich ab, wie man den Zeitrahmen wählt. Ja. Also gibt es unterschiedliche Studien im Markt. Wir sehen bei unseren Produkten, dass wir je nach Marktlage vorne oder hinten sein können. Dass man sagt, dass nachhaltige Investments per se schlecht abschneiden, das stimmt definitiv nicht. Man muss sich anschauen, ist das ein Themenprodukt, das bestimmte enge Nischen abbildet oder ist es ein breiter Markt, der abgebildet wird. Und wenn es der breite Markt ist, sehen wir einen Informationsvorteil, weil man hat all diese finanziellen Kriterien, die auch im traditionellen Fondsmanager zur Verfügung stehen, plus diese Zukunftsperspektive, wie ist das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen ausgerichtet, kennt das Unternehmen überhaupt das Thema Wasserstress und so weiter. Und aus diesem Grund sehen wir höheres Renditepotenzial, wenn man den gleichen Ausgangsmarkt heranzieht für nachhaltige Strategien.
Haben Sie nicht vielleicht auch manchmal Zielkonflikte in den nachhaltigen Produkten? Also zum Beispiel die Meerwasserentsalzungsanlage kann ja vielleicht dem Wasser zuträglich sein, aber sie braucht wieder viel Energie. Wie geht man mit sowas dann um? Wie wägen Sie das ab?
Das ist genau die Herausforderung einer nachhaltigen Analyse, nicht nur einen Fokus auf ein Einzelthema zu haben, sondern es gesamthaft zu betrachten. Und Meerentsalzungsanlagen haben natürlich ihre Berechtigung, sind auch wichtig, also aber auch wichtig, wo die Energie herkommt. Ist das dann ein Kohlekraftwerk dahinter oder ein Öl- oder Gaskraftwerk? Das ist ein wenig kontraproduktiv. Man hat zwar lokal Trinkwasser generiert, aber man trägt zur Klimaerwärmung bei, die zur Wasserverknappung auf Dauer beiträgt. Also wir versuchen, all diese Aspekte zu aggregieren. Und natürlich haben wir Knockout-Kriterien im Bereich Menschenrechte, im Bereich Arbeitsrechte. Da kann das Unternehmen in anderen Bereichen noch so gut sein, aber wenn es da Vorfälle gibt, erfüllt das für uns nicht den Standard.
Jetzt haben wir viel über das Thema als solches gesprochen. Was mich noch interessieren würde, wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen, zu sagen, da fuchse ich mich jetzt rein, damit befasse ich mich?
Das hat mehrere Gründe. Einer, die Unterrepräsentiertheit in der Finanzbranche, also 2017, war uns das ein Anliegen, das Thema breiter zu treten. Und wir waren damals auch, denke ich, der erste Asset Manager, der überhaupt diese Daten verwendet und veröffentlicht. Und das andere ist, dass das Wasser eigentlich die Grundlage unseres Lebens darstellt. Ohne Wasser gibt es kein menschliches Leben. Man kommt relativ lang ohne Essen aus, aber nicht ohne Wasser. Und diese Bedeutung gemeinsam mit der finanziellen Komponente, wir wissen schon jetzt, dass Wasser knapper wird. Dementsprechend sollte man nicht nur schauen, wo die Produktionsanlagen sind, wenn es Überschwemmungen gibt oder wenn es Dürren gibt, sondern auch schauen, wie wassereffiziente Prozesse sind. Und da spielt Technologie eine große Rolle. Und wenn man dem die ausreichende Bedeutung schenkt, kann man auch sehr effizient mit Wasser umgehen.
Wenn wir mal ein paar Jahre nach vorne schauen, glauben Sie, dass wir in 5, 6, 7 Jahren über Wasserabdrücke genauso selbstverständlich sprechen wie über CO2-Abdrücke?
Einerseits würde ich mir das wünschen. Andererseits bedeutet das natürlich auch, dass Wasser noch knapper ist als heute. Und wir erleben das jetzt schon. Wenn ich mich zurückerinnere, wie wir erstmalig auf das Thema Wasser aufmerksam gemacht haben, dann war das die großen Konzerne wie Coca-Cola, die beispielsweise in Mexiko gewisse Wasserrechte gekauft haben und dann der lokalen Bevölkerung kein Wasser mehr zur Verfügung steht. Das waren Beispiele von weit weg, weil es nichts Lokales, Vergleichbares gegeben hat. Wenn wir nach Amerika schauen, in ein hochentwickeltes Industrieland, gibt es in Kalifornien Städte, wo die Wassernot so groß ist, dass kein Wasser mehr aus der Leitung kommt. Und man denkt jetzt, ja, dann gehe ich halt in den Supermarkt und kaufe mir das Wasser. Man hat ja auch Hygienebedürfnisse. Das heißt, die haben dann vor ihren Häusern Dixi-Klos aufgestellt, um mal die Notdurft verrichten zu können. Und da merkt man, wie was eigentlich selbstverständlich ist im persönlichen Leben und wie lächerlich es eigentlich ist, wenn man sich über fehlende WLAN-Signale den Kopf zerbricht und nicht über so etwas Wichtiges wie das Wasser. Und das Thema kommt auch zunehmend nach Europa. Gerade in Deutschland war das Thema mit Coca-Cola, ob die eine dritte Quelle erschließen sollten. Und das Projekt wurde eingestellt wegen sehr viel Widerstand in der Bevölkerung, weil die Angst da war, dass das Wasser zukünftigen Generationen fehlen wird, wenn man das aus der Quelle entnimmt und dann woanders hin transportiert. Also das Thema kommt immer näher zu uns. Das war auch bei der Klimakrise so. Anfangs gab es noch den Eisbären auf der Eisscholle, um das irgendwie bildhaft zu machen. Mittlerweile reicht leider oft, sich die Nachrichten der letzten Woche anzuschauen, wo es Überschwemmungen gegeben hat, Dürre gegeben hat. Und dadurch, wenn es einen persönlich betrifft, das ist leider auch ein Teil vieler des menschlichen Naturells, nimmt man das ganz anders wahr, als wenn das weit weg ist.
Also wenn der Druck steigt, steigt in Neudeutsch die Awareness.
Ja, genau so ist es, ja.
Und ja, mal sehen, wahrscheinlich werden wir vom Wasserabdruck dann doch noch einiges hören in den nächsten Jahren.
Ich fürchte, ja.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt etwas besser Bescheid als vorher, was es ist und worum es da geht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns da mal etwas eingeführt haben in diese Kennziffer. Das war Walter Hartag, der Head of Responsible Investments von Erste Asset Management. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast.
Vielen Dank.
Wir schauen mal noch, was die Branche sonst so bewegt hat in den vergangenen Tagen. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir im Studio. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, Green Finance war ja lange ein recht boomendes Feld. Jetzt gibt es neue Daten der Unternehmensberatung Capmacon und die zeigen, es lief zunächst etwas schwächer. Wie ist denn die Lage?
Naja, tatsächlich hat der Markt einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Im ersten Quartal ist das Volumen nachhaltiger Finanzierung weltweit um rund ein Drittel eingebrochen. Und das betrifft Anleihen, Kredite und Schuldscheine, also alles, womit Unternehmen Geld für grüne oder soziale Projekte einsammeln. Ein Hauptgrund, bevor du fragst, ist die wirtschaftliche Lage. Investitionen werden zurückgefahren, Projekte aufgeschoben. Und wenn es konjunkturell wackelt, überlegen sich Firmen halt zweimal, ob sie in neue aufwendige Maßnahmen investieren, auch wenn sie nachhaltig sind.
Jetzt gibt es ja auch strengere Regeln für nachhaltige Finanzierungen. Hat es vielleicht auch was damit zu tun? Also zum einen sehen wir ja, dass die EU da die Regulierung wieder etwas zurückfahren will mit der Omnibus-Initiative. Aber wenn wir es mal vergleichen mit den Anfangsjahren von Green Finance, da muss man ja schon sagen, da liegen ja die Hürden für grüne Finanzierung doch inzwischen deutlich höher, ne?
Naja, sagen wir mal, der Markt ist erwachsener geworden und das macht ihn gewissermaßen auch strenger. Früher konnte man mit einem halbgrünen Projekt durchkommen. Heute braucht es harte Fakten, also eine klare Nachhaltigkeitsstrategie, Nachweise, messbare Ziele und Berichterstattung. Die EU hat hier viel geregelt, was aus Sicht der Glaubwürdigkeit sicher gut ist, aber für Unternehmen ist es auch teuer und aufwendig. Viele kleinere Emittenten ziehen sich auch deshalb zurück. Es ist ja nicht so, dass sie kein Interesse hätten. Sie scheitern einfach oft an den Hürden oder dem Aufwand.
Gibt es denn im Green Finance Segment jetzt auch Bereiche, die vielleicht doch noch wachsen und etwas Hoffnung geben oder steht da wirklich alles still?
Nee, interessanterweise gibt es einen Bereich, der tatsächlich wächst. Das ist Transition Finance. Da geht es um die Finanzierung für Unternehmen, die sich gerade erst auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit machen. Also die noch nicht komplett grün sind, aber daran arbeiten. Und hier ist das Volumen gestiegen. Auch Sustainability-Linked Bonds, also Anleihen, die an messbare Nachhaltigkeitsziele gebunden sind, die werden beliebter. Und der Grund dafür ist, sie lassen sich einfacher strukturieren. Der Markt sucht also weiter nach Lösungen, nur eben mit mehr Realismus als früher.
Eine Branche, die ja auch einiges an CO2-Ausstoß verantworten muss, ist die Schifffahrtsbranche und die interessanterweise nimmt jetzt Kurs auf neue Emissionsregeln. Da stehen jetzt erstmals CO2-Strafzahlungen im Raum. Franz, was steckt denn dahinter?
Ja gut, die Seeschifffahrt ist für rund 2-3% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das ist mehr, als man denkt. Und bisher gab es kaum internationale Regeln und jetzt hat sich die UN-Seeschifffahrtsorganisation IMO auf einen globalen Standard geeinigt. Ab 2028 gilt, wer über einem bestimmten CO2-Wert liegt, der soll zahlen. Und zwar richtig. Mindestens $100 pro Tonne CO2. Und das Abkommen muss im Oktober noch rechtsverbindlich bestätigt werden. Und wenn es durchkommt, wäre das ein echter Paradigmenwechsel.
Wie genau wird denn dieses neue Strafzahlungssystem dann funktionieren und wie viel könnte das einbringen?
Ja, an sich ist es recht simpel. Es wird ein CO2-Grenzwert festgelegt und wer den überschreitet, muss zahlen. Je höher die Überschreitung, desto höher auch die Strafe. Und das betrifft jedes Schiff, egal unter welcher Flagge. Das System soll nicht nur Geld einbringen, sondern auch einen Anreiz setzen. Wer effizienter fährt oder klimafreundlichere Antriebe nutzt, spart. Dabei geht es um ganz viel Geld. Laut Schätzungen könnten aus den Strafzahlungen jährlich etwa 11 bis 13 Milliarden Dollar zusammenkommen.
Das ist ja dann eine ganz staatliche Summe. Was soll denn damit dann passieren?
Ja, die sollen in die Entwicklung klimafreundlicher Kraftstoff- und Antriebstechnologien fließen. Also in Forschung, Infrastruktur und Pilotprojekte. Das Ziel ist klar, bis 2050 soll die globale Schifffahrt klimaneutral sein. Ob das jedoch klappt, das hängt auch davon ab, wie konsequent die Umsetzung läuft. Ziel ist es, die Emissionen bis 2030 um mindestens 20% und bis 2040 um mindestens 70% zu senken, jeweils im Vergleich zum Stand von 2008. Und bis etwa 2050 sollen netto null Emissionen erreicht werden.
Wir widmen uns mal noch einem regulatorischen Thema, keine Episode ohne. Die CSRD ist zwar immer noch nicht in deutsches Recht umgesetzt, dennoch haben die ersten Unternehmen schon Nachhaltigkeitsberichte nach der CSRD veröffentlicht und die sind ganz besonders ausführlich geraten, kann man sagen.
Das stimmt. Die Unternehmensberatung Kirchhoff, die hat mehr als 100 Nachhaltigkeitsberichte untersucht und die deutschen Berichte sind auffallend lang. Sie bringen es im Schnitt auf fast 150 Seiten. Die Unternehmen aus den übrigen untersuchten 17 Ländern kamen dagegen im Schnitt mit 116 Seiten Textumfang aus.
Okay, also fast 40 Seiten mehr bei den deutschsprachigen Berichten. Man muss dazu sagen, die wurden auf Normseiten umgerechnet. Es wurde auch immer die englischsprachige Basis verwendet, um jetzt zu verhindern, dass aufgrund der längeren Sätze im Deutschen oder der längeren Wörter es da Verzerrung gibt. Wenn man jetzt diese, ich sag mal, formalen Kriterien ausschließt, welche Erklärungen haben denn die Autoren dafür gefunden, dass die deutschen Unternehmen vergleichsweise ausführlich unterwegs sind?
Nur eine wohlwollende oder positive Erklärung könnte lauten, dass es in Deutschland einen hohen Anspruch an Transparenz gibt. Eine andere Erklärung könnte hoher Druck durch die Wirtschaftsprüfer sein. Die verlangen womöglich in einigen Fällen zusätzliche Informationen. Und bevor man sich ewig streitet oder womöglich wesentliche Aspekte unter den Tisch fallen, nehmen viele Firmen dann lieber alles in den Bericht mit rein, nach dem Motto, sicher ist sicher.
Jetzt heißt ja die Devise nicht unbedingt immer viel hilft viel. Sind denn die längeren Berichte einfach nur länger oder sind sie auch informativer?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei uns. Mehr Seiten bedeutet nicht automatisch mehr Erkenntnis.
Bei uns ist jede Seite wichtig.
Viele Unternehmen packen sogar Themen rein, die sie selbst als in Anführungszeichen nicht wesentlich einstufen, auch wenn diese Angaben in den Berichtsstandards explizit als optional gekennzeichnet sind. Für die Leser kann das eher verwirrend sein. Analysten und Investoren ist schließlich an klaren Informationen gelegen.
Ja, und die Unternehmen selber wollen ja vermutlich den Aufwand auch jetzt nicht unbedingt ins Unendliche wachsen lassen.
Ja, das ist auch so ein Thema. Jede Seite mehr bedeutet ja auch mehr Aufwand. Daten sammeln, prüfen, schreiben, layouten. Der Kirchhoff-Analyse zufolge kommen für Nachhaltigkeitsberichte mitunter Kosten in siebenstelliger Höhe zusammen.
Neben der Regulatorik sind ja auch Ratings in der Branche ein bisschen ein Dauerbrenner-Thema. Jetzt gibt es eine Untersuchung zu Impact-Ratings. Die sollen Orientierung geben. Aber Franz, wie gut gelingt das denn in der Praxis?
Naja, das ist genau der Knackpunkt. Die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, DVFA, hat eine Umfrage bei führenden Ratingagenturen gemacht und die zeigt, die Unterschiede bei den Methoden sind enorm. Vielleicht nicht ganz überraschend, aber 8 von 10 Ratingagenturen orientieren sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen, den berühmten Sustainable Development Goals, aber wie sie diese bewerten, ist sehr unterschiedlich.
Inwiefern?
Ja, fast alle berücksichtigen Aktivitäten mit einem direkten Wirkungsbeitrag. Die allermeisten beziehen auch sogenannte ermöglichende Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten ein. Aber vielfältiger wird der Blick dagegen schon bei der Frage, ob der gesamte Lebenszyklus der betrachteten Produkte berücksichtigt wird. Und nur 40% tun dies. Bei den Daten stützen sich die meisten auf öffentliche Quellen und nicht selten müssen diese geschätzt werden.
Was sollte sich denn jetzt nach Meinung der DVFA ändern, damit die Impact Ratings vielleicht künftig etwas besser vergleichbar sind?
Mehr Transparenz wäre schon mal ein erster Schritt. Die DVFA fordert, zeigt uns die Methoden. Wie bewertet ihr, was wiegt schwer, was weniger? Und es braucht aus Ihrer Sicht einen sogenannten Nettoansatz. Dabei werden positive und negative Wirkungen eines Unternehmens gegeneinander verrechnet. Zudem fordert die DVFA aber auch eine separate Bruttobetrachtung, also Einzelausweise der Aktivitäten. Diese seien hilfreich, damit man nicht nachhaltige Aktivitäten erkennen kann.
Also noch ein bisschen Weg zu gehen, um da etwas mehr Licht in den Rating-Dschungel zu bringen. Das waren die Nachrichten aus der Branche und der kurze Überblick. Vielen Dank schon mal dafür, Franz.
Gerne.
Und Ihnen darf ich noch mit Blick auf den Kalender mitgeben, dass der Retail-Bankentag der Börsenzeitung sich nähert. Am 22. Mai in Frankfurt ist es soweit ab 9.30 Uhr im Hilton City Center. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es wegen des Feiertags bereits am Mittwoch, den 30. April. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bis dann.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.